Wir kommen nun zu Matthäus 5, Vers 21 bis 26. Matthäus 5, 21 bis 26 in der Bergpredigt. Der Herr Jesus spricht: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Hohlkopf oder Nichtsnutz oder Esel, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, More, das heißt gottloser Narr, Tor, der ist des Hohen Rats schuldig, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und erinnerst dich dort, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei wohlgesinnt deinem Widersacher oder auch deinem Prozessgegner, bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, damit dich der Widersacher nicht überantworte dem Richter und der Richter dem Diener und du in den Kerker geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Quadrans bezahlt hast. Luther übersetzt Heller oder auch Groschen. Quadrans, die kleinste römische Münze der damaligen Zeit. Gehen wir aber der Reihe nach vor. Es ist eine große Herausforderung, auch heute wieder, für uns und für mich persönlich, was wir hier aus dem Munde des Herrn gehört haben. Eine Frage an uns. Wo beginnt das Töten? Wann beginnt das Töten? Wo fängt das an? In den Gedanken oder, die Bibel würde sagen, im Herzen. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Diebstahl und so weiter. Der Herr Jesus sagt es auch in den Evangelien. Wo setzt sich das Töten fort? Wenn es einmal in Gedanken da ist, oftmals setzt sich dann fort in Worten zunächst. Wir haben es gerade gehört. Und wo findet es seinen Abschluss? Durch die Tat. Herz, Worte, Tat. Eine Stufe der Schuld, eine Steigerung der Schuld. Das will uns der Herr Jesus Christus hier sagen. Wir haben letztes Mal gehört, Jesus hebt das Gesetz nicht auf, sondern er erfüllt es. Er erfüllt es in seiner Person, indem er selber die vollkommene Gerechtigkeit am Kreuz auf Golgatha gebracht hat, indem er völlige Sühne für unsere Schuld erwirkt hat. Und der Herr Jesus Christus bringt den ursprünglichen Willen Gottes zur Geltung. Ohne rabbinische und sonstige menschliche Verfälschung, Erweiterung oder Verkürzung. Und deshalb stehen jetzt hier auch in den folgenden Aussagen in der Bergpredigt immer wieder die Gegenüberstellungen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Wer kann so reden? Wer kann das tun? Nur jemand, der höher steht als Mose. Der höher steht als alle Menschen, der Messias. Bereits hier offenbart sich der Herr Jesus Christus als der Messias, der Christus, der Erlöser, der Sohn Gottes. Nur er hat die Autorität und Vollmacht zu sagen, ich aber sage euch. Es ist eine einzigartige Vollmacht, ein Beweis seiner Gottheit. Was sagt er als erstes? Du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Beziehungsweise er zitiert das. Übrigens die Alten, das ist nicht abwertend gemeint, wie man es heute vielleicht so salopp sagt, ja, sondern es ist das alles, was vorausgegangen ist, bevor Jesus gekommen ist. Die Offenbarung Gottes an Mose und was dann auch in der Auslegung daraus gemacht wurde. Denn es ist nur der erste Teil dieses Zitats, direktes Zitat aus 2. Mose 20, beziehungsweise auch 5. Mose. Du sollst nicht töten. Die Fortsetzung dann sind gewisse Anwendungen des Gerichts schuldig sein, die natürlich sich aus dem Alten Testament ergeben. Warum beginnt der Herr Jesus gerade hier mit dem Tötungsverbot? Es ist der Punkt, wo die meisten Menschen meinen, daran sind wir nicht schuldig. Ich habe noch keinen umgebracht. Ja. Das ist das, was vielleicht am allerweitesten weg scheint von uns selber, dass wir darin hätten schuldig werden können. Wenn es jetzt heißen würde, du sollst nicht lügen, da wird vielleicht jeder zugeben müssen, das habe ich auch schon mal gemacht, oder nicht. Ja. Oder sollst nicht Schlechtes reden über andere, oh, habe ich das noch nie gemacht, Fragezeichen. Aber hier, du sollst nicht töten, ja, da habe ich eine weiße Weste, ein reines Herz. So könnte der Mensch denken. Und deshalb bringt der Herr Jesus auch hier den ursprünglichen Gotteswillen zum Ausdruck. Das Töten beginnt bereits im Herzen und in den Worten. Er zeigt uns, ihr alle seid Mörder. Ich muss das erklären und zunächst vielleicht noch sagen, es gibt einen Unterschied auch im Alten Testament zwischen Mord und Totschlag. Mord ist eine vorsätzliche Tat, die dazu dient, den anderen ganz gezielt zu beseitigen. Totschlag ist dann gegeben, wenn jemand stirbt, ohne dass es beabsichtigt war von demjenigen, der daran schuld ist. Es wird auch im Alten Testament werden Beispiele gebracht, zum Beispiel wenn zwei im Wald arbeiten und da haben beide ihre Werkzeuge oder Äxte in der Hand und einem rutscht die Axt oder das Beil aus und fährt dem anderen so an den Kopf, dass er stirbt, dann war das unabsichtlich. Das gilt nicht als Mord, sondern als Totschlag. Mord aber ist, wenn jemand vorsätzlich aus Hass, Neid, Eifersucht oder Zorn umgebracht wird. Wir lesen dazu 2. Mose 21, Vers 12. Da steht: Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch hier gilt das alttestamentliche Gesetz. Aber nicht über das Maß hinaus. Aber wenn jemanden bewusst tötet, der soll auch getötet werden nach alttestamentlichem Gesetz. Da gab es noch ganz klar die Todesstrafe im Alten Bund. Dann heißt aber in Vers 13, hat er ihm aber nicht nachgestellt, also hat er nicht vorsätzlich versucht, ihn zu töten, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen, praktisch als Unglück, als Panne, die nicht beabsichtigt war. So will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Und so gab es im Alten Bund Zufluchtsstädte, zu denen solche Menschen fliehen konnten, die jemanden nicht vorsätzlich getötet hatten, damit sie nicht die Rache der Angehörigen erreichen sollte. Das wird auch im alttestamentlichen Gesetz geregelt. Dann heißt es aber noch in Vers 14 weiter, wenn aber jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Es gab die Zufluchtsmöglichkeit, auch die Hörner des Altars zu packen, um nicht getötet zu werden durch die Rächer. Aber wenn jemand vorsätzlich und mit Hinterlist jemand umgebracht hat, dann soll auch das nicht gelten. Dann durfte man ihn sogar von diesem heiligsten Altar wegreißen und Gerechtigkeit geschehen lassen. Also soweit, dass wir verstehen, was mit Töten alles gemeint sein kann. Ja, auch hier wird im Alten Bund bereits unterschieden zwischen vorsätzlichem Mord und unabsichtlichem Totschlag. Natürlich gilt, wir sollen überhaupt nicht töten Menschen. Wir sollen überhaupt nicht Menschen töten. Ja, ist ganz klar. Auch nicht durch Totschlag. Aber das hat man leider nicht immer unter Kontrolle dann, wenn so etwas unabsichtlich geschieht durch ein Unglück. Tötung eines Menschen ist auf jeden Fall Schuld. Dann, also sollte nicht sein, so muss ich mich ausdrücken. Schuld ist es dann, wenn es vorsätzlich geschehen ist. Gott ist ein Gott, der das Leben des Menschen möchte. Nun aber verschärft der Herr Jesus das, was gesagt ist, mit vorsätzlichem Mord. Das wird hier verschärft, nicht der Totschlag, ja, sondern der vorsätzliche Mord. Und dieser Mord beginnt bereits im Herzen. Und zwar durch Hass, durch Neid, durch Eifersucht und durch Zorn. Zorn als letzte Zuspitzung aller dieser negativen Äußerungsweisen oder vielleicht schon Eigenschaften. Bei manchen Leuten sitzt sich das so tief, Hass, Neid und Eifersucht, dass es schon zu einer Charaktereigenschaft geworden ist. Die richtige Verbitterung, dass man nicht mehr von seinem Hass frei wird. Es ist etwas Furchtbares. Deshalb ruft uns die Bibel immer wieder auf, lasst euch ein Herz aus Fleisch schenken und lasst euer Herz aus Stein zerbrechen. Lasst es durch die Liebe Christi aufweichen. Zwei Beispiele. Zunächst Eifersucht und Neid. Vielleicht ist ein Mitarbeiter im Betrieb besser als ich. Oder ein Mitschüler in der Klasse schreibt bessere Arbeiten als ich. Oder ein Sportler im Verein bringt bessere Leistungen als ich. Und ich kann nicht der Erste werden. So denken Menschen. Was geschieht dann manchmal? Man wünscht sich diesen Konkurrenten, der einem immer den ersten Platz verbaut, weg. Das soll einfach nicht mehr da sein. Ist das nicht auch schon Mord in Gedanken? Auch schon solche Dinge? Eifersucht? Neid? Oder Beispiel für Hass und Zorn. Jemand hat mich beleidigt, hat mich verletzt, hat üble Dinge über mich behauptet. Ich habe es gerade diese Woche erleben müssen, auch im eigenen Leibe wieder, in einer Zeitschrift, Idea, wenn es jemand mal nachlesen will, in den Leserbriefen. Was tut man? Wie geht man damit um? Schlägt man dann mit den gleichen Waffen zurück? Oder wünscht man diesem Menschen dann Böses? Nein, es ist uns ganz klar, wir beten für diese Menschen. Denn wenn sie daran lügen, dann wird der Herr selber auch eingreifen. Und wir sollen von uns aus nicht uns rächen. Wenn wir polemisch angegriffen werden, das geschieht ja heute immer öfter auch leider zwischen Christen, dann gilt es in Sachlichkeit und auch in der gebotenen Liebe zu antworten, darauf zu reagieren. Denn wenn wir das nicht tun, dann gewinnt der Feind Macht über uns. Ja, so betet auch jetzt auch gerade für mich. Es ist nicht immer leicht, mit solchen Angriffen von Menschen zu leben, vor allem dann, wenn sie übertrieben oder unzutreffend sind. So ist das Thema. Es ist interessant, dass der Herr mir gerade diese Woche diesen Predigttext aufgelegt hat. Ich hatte nämlich schon die Antwort, wie ich darauf reagieren soll. Wir sehen, es ist ein lebendiger Gott. Er gibt uns genau dann sein Wort, wenn wir es brauchen, das richtige Wort zur rechten Zeit. Für mich immer wieder auch ein Gottesbeweis, weil ich solche Führungen am laufenden Band erleben darf. Das ist also wunderbar. Letztendlich habe ich mich gefreut drüber. Genau in dieser Woche habe ich dieses Wort euch auslegen dürfen und gerade da hat der Herr diese Angriffe aufgespart bis zu diesem Zeitpunkt. Da wurde also behauptet, ich sei Sektenführer einer Untergrundkirche und. Ihr wisst ja selber, dass das nicht stimmt. In einer christlichen Zeitschrift. Nun aber kommt das Nächste. Zwei Fragen, die sich im Zusammenhang mit diesem Text stellen. Beschränkt sich das Nicht-Zürnen nur auf Brüder, also auf Mitchristen, oder bezieht sich es auch auf andere Menschen? Und die zweite Frage ist, gibt es nicht auch einen heiligen Zorn? Wie steht es denn dann damit? Die Fragen sind mir also gekommen, als ich das gelesen habe, und ich habe mich auch damit beschäftigt. Zum Ersten beschränkt sich das Nicht-Zürnen sollen, wo man ja des Gerichts schuldig wird sonst, auf Brüder, also auf Mitchristen. Nun, ich würde sagen, der Herr Jesus sagt hier ja ganz klar immer wieder, wer seinem Bruder zürnt, also schon in erster Linie denke ich auch auf Brüder. Wobei ich Bruder hier, manche sehen es als leibliche Brüder, das mag auch sein, aber ich denke, es geht hier zunächst einmal um die geistlichen Brüder, um die Geschwister in der Gemeinde Jesu. Wenn da Zorn ist zwischen Geschwistern, dann kommt das einem Mord gleich. Ist uns bewusst, was das bedeutet. Und deshalb will der Herr Jesus immer wieder, dass wir uns versöhnen, dass wir Dinge aus dem Weg räumen. Gerade auch vor dem Mahl des Herrn. Zwischen Brüdern, zwischen Schwestern, ja, ist der Zorn besonders verwerflich. Dadurch in Christen der gleiche Heilige Geist wohnt, wenn sie wirklich gläubig sind. Es ist ja der gleiche Heilige Geist, der in den wiedergeborenen Christen wohnt. Der Geist Gottes kann sich ja nicht selber bekämpfen. Er kann nicht mit sich selber uneins sein oder sich gar durch Zorn töten. Der Herr Jesus bringt auch mal dieses Beispiel. Ja, ein Reich, das mit sich uneins ist, wird vergehen. Also zwischen Christen kann kein dauerhafter Zorn, sage ich mal, vorsichtig sein, das muss ausgeräumt werden. Ich denke, also es bezieht sich zunächst, so wie es auch der Herr hier direkt sagt, auf Brüder und auch Schwestern. Aber ich denke, als Christen sollten wir auch gegenüber Ungläubigen vergebungsbereit sein. Und zwar, um ihnen ein Zeugnis von der Liebe Jesu zu geben, dass wir auch da nicht mit Zorn begegnen. Nun, die zweite Frage, die ich da gestellt hatte, gibt es nicht auch einen heiligen Zorn, gerade auch gegenüber der Welt, gegenüber den Ungläubigen, die uns verspotten, verlachen, bekämpfen vielleicht sogar verfolgen? Nun, es gibt tatsächlich in der Bibel auch immer wieder diesen heiligen Zorn Gottes, dass Gott selber zürnen kann, und zwar über Sünde, über Abfall, über Götzendienst. Gott selber zürnt als gerechter und heiliger Gott. Aber ich werde gleich sagen, der Herr Jesus hat auch gezürnt, als er den Tempel gereinigt hat. Aber er hat dabei keine Menschen verletzt. Er hat die Tische umgeworfen, aber er hat niemanden getötet oder misshandelt. Das ist wichtig zu beachten. Und wenn wir heute über manche Gotteslästerung in den Massenmedien, in der Gesellschaft, geradezu einen heiligen Zorn empfinden, ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht manchmal, wenn man gewisse Dinge liest in den Zeitungen, dann soll es dabei, wenn wir zum Beispiel an Leserbriefe schreiben, allein um die Ehre Gottes gehen, nicht um die Rechtfertigung unseres eigenen Ichs, um eine Selbstrechtfertigung. Und auch wenn wir schreiben, sollten wir nicht den anderen zerstören, also nicht polemisch und lieblos schreiben, sondern in aller Sachlichkeit und Deutlichkeit durchaus Wahrheit und Liebe zusammenbinden zu einer Einheit, die zum Segen wird für alle, die es betrifft. Also, beim heiligen Zorn muss es allein um die Ehre Gottes gehen. Ein solcher Zorn darf Menschen nicht zerstören oder verletzen. Er darf nicht eigensüchtig sein und er sollte das Gericht Gott selber überlassen. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Er selber kann seinen Namen und wird seinen Namen verteidigen. Am Ende werden alle aufwachen, die heute denken, wir lästern Gott und nehmen keine Rücksicht. Zorn allerdings, auch wenn es ein heiliger Zorn ist, darf und soll kein Dauerzustand sein, dass wir wirklich in eine solche Eigenschaft uns hineinbringen, sondern auch hier gilt es, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen, ehe wir verzeihen. Das gilt jetzt natürlich bezüglich Christen wieder oder bezüglich Einzelpersonen. Bei diesen weltlichen Dingen müssen wir die Wahrheit durchaus verteidigen in den weltlichen Fragen. Wie schwer nun dieses zu fassen ist, das zeigt auch die Auslegungsgeschichte dieses Textes. Ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen heißt. Bei manchen Übersetzungen ist hier noch eingefügt, in Vers 22, wer seinem Bruder ohne Grund zürnt. Steht es bei jemandem so? Das steht bei einem Teil der Handschriften. Es ist meines Erachtens, nach meiner Erkenntnis, ein späterer Einschub, um diese Aussage abzumildern. Das ist also typisch menschlich, ja, dass man das abmildern möchte und sagt, es gibt doch einen begründeten Zorn, ja, aber wenn es ohne Grund ist, wenn es keinen Anlass gibt, dann dürfen wir nicht zürnen. Es ist eine schwierige Frage natürlich. Ein unbegründeter Zorn ist auf jeden Fall verwerflich, das würde ich auch sagen, ja, wenn es gar keinen wirklichen Anlass oder Grund gibt. Ein solcher Zorn ist verwerflich. Aber auch ein begründeter Zorn, so möchte ich sagen, darf kein Dauerzustand sein. Sonst werden wir zu zornigen Menschen. Versteht ihr? Und so ist Zorn letztendlich doch etwas Negatives. Und deshalb, ich wiederhole nochmal, sagt uns das Wort in Epheser 4, Vers 26. Ich lese es einmal wörtlich vor. Epheser 4, Vers 26. Zürnt ihr, dann sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Lästerer. Also, wir können als Christen noch einmal zürnen, wenn es begründet ist, wenn der Name Gottes verspottet wird. Aber dann sollen wir nicht sündigen, die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen, sondern in Liebe und Sachlichkeit dem entgegentreten. Denn Zorn bringt uns, wenn er nicht bereinigt wird, vor das Gericht. Denn auch der Mörder wird verurteilt. Es steht hier, wer seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Der Mörder wird verurteilt, Und auch der Zürnende, wenn er nicht dann umkehrt und sich ein weiches, ein versöhnungsbereites und liebevolles Herz schenken lässt. Ich hoffe, es war verständlich. Es ist keine so einfache Frage. Ja? Also wann ist Zorn noch begründet? Wann wird er zur Sünde? Ich habe versucht, einige Kriterien zu nennen. Nun aber kann sich der Zorn auch steigern, und das ist die nächste Stufe hier, zur Beschimpfung, wenn es nicht mehr nur im Herzen ist, sondern dann schon anfängt auszubrechen. In Worten zunächst. Und da stehen hier zwei Schimpfworte im Aramäischen, die hier wiedergegeben sind. Auch Griechisch, Raka ist, denke ich, Aramäisch, ich müsste nochmal nachschauen. Also Raka steht hier im Urtext. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, der ist des Hohen Rats schuldig. Raka heißt also, so wie bei uns heute, Esel, Hohlkopf, Dummkopf oder Idiot. Ja? Das sind solche Begriffe, die ja heute geläufig sind. Und der Herr Jesus sagt ja deutlich, wer das zu seinem Bruder sagt, der ist des Hohen Rats schuldig. Der Hohe Rat war das Synhedrium, das höchste jüdische Gericht, das auch Jesus Christus angeklagt und menschlich gesehen verurteilt hat. Und das wurde nur bei schwerwiegenden Fällen einberufen. So schwerwiegend bezeichnete Herr Jesus hier die Schimpfworte, dass sogar das Synhedrium, das höchste jüdische Gericht, einberufen werden soll. Bei Schimpfworten, wir haben richtig gehört, wie sollten wir hier mit unserer Sprache umgehen? Wie oft haben wir nicht auch hier vielleicht schon versagt, und haben uns hinreißen lassen zu vielleicht noch schlimmeren Schimpfworten als dem, was hier beschrieben ist. Das sind ja, wenn man es heute sieht, fast noch harmlose Schimpfworte im Vergleich zu dem, was man heute dauernd etwa auf Schulhöfen oder auf Straßen hört. Aber bereits hier ist man das Synhedrium schuldig. Und das Synhedrium wurde nur, wie gesagt, bei schlimmen Vergehen angerufen und hat dann in der Regel sogar die Todesstrafe ausgesprochen. Auch im Falle Jesu, wo man ja fälschlich behauptet hatte, er sei der Gotteslästerung schuldig. Nur als Beispiel, was uns sicherlich bekannt ist. Nicht? Sicherlich bekannt ist. Also bei schwerwiegenden Fällen wurde das Synhedrium einbezogen und hat dann sehr oft die Todesstrafe ausgesprochen. Und deshalb bringt der Herr Jesus hier diesen drastischen Vergleich. Ja? Wer zu seinem Bruder sagt, Idiot, ist des Todes schuldig. Ist uns das bewusst? Wir können da nur sagen, wir können es aus uns nicht halten. Ja. Wir brauchen die Erlösung, die Gnade. Die Bergpredigt führt deshalb zur Passionsgeschichte, zur Passion hin. Das heißt, der Berg der Seligpreisungen führt zum Berg von Golgatha hin. Anders können wir das überhaupt nicht verstehen und leben. Was jetzt keine Entschuldigung sein soll, ja, versteht mich recht. Aber wir sehen, wie hoch der Maßstab Gottes ist. Und noch eine Steigerung jetzt. Wer sagt Moré, das heißt, du gottloser Narr, das ist der Tor aus den Sprüchen, der praktisch gegenübersteht dem Weisen, ja, der Tor. Und was wartet auf den Toren in den Sprüchen? Die Verdammnis, das höllische Feuer. Und wer das aber zu seinem Bruder sagt, du bist ein Verdammter, du bist ein gottloser Narr. Wer das zu seinem Bruder sagt, hier steht ja auch ganz gezielt Bruder wieder, der ist selber, so setze ich jetzt ein, selber des höllischen Feuers schuldig. Denn man spricht damit dem Bruder, der doch auch gläubig ist, die Seligkeit ab, indem man ihn so beschimpft und sagt, du bist im Grunde ein Tor, du weißt nichts von Gott und seiner Weisheit. So sollen wir Brüder und Schwestern nicht beschimpfen. Der ist des höllischen Feuers schuldig. Da steht im Urtext, die Gehenna, das kommt von dem Tal Hinnom im Süden Jerusalems, und dort wurden dem Moloch-Götzen Kinderopfer dargebracht, etwa zur Zeit der Könige Ahas und Manasse. Und das hat immer gebrannt und war immer ein Bild für das ewige Feuer in der Verdammnis. Da kommt der Begriff Gehenna her. Und hier wird ausdrücklich das noch verstärkt durch den Begriff Feuer, des höllischen Feuers, des Feuers in der Gehinnom, die Feuerhölle. Das geht also noch eine Stufe weiter, nicht nur die Todesstrafe, sondern dann auch sogar noch die ewige Verdammnis. Wer den anderen, der gläubig ist, als Ungläubigen darstellt, der ist des höllischen Feuers schuldig und ihn so beschimpft. Es gibt sicherlich Lehrunterschiede zwischen Christen, aber auch hier sollten wir in Sachlichkeit und Liebe ringen um die Wahrheit von der Schrift her. Das ist etwas anderes. Aber hier, der Herr Jesus wehrt hier Beschimpfungen ab. Wenn polemisiert wird, wenn Menschen mit Totschlagkeulen niedergemacht werden, die doch alle Christen sein wollen und sich dann gegenseitig polemisch und lieblos und ohne Sachlichkeit und Liebe bekämpfen. Deshalb mögen wir uns da immer wieder auch prüfen lassen, auch ich, dass wir versuchen, diese Dinge in Liebe und Sachlichkeit zu führen, auch wenn Auseinandersetzungen manchmal unvermeidlich sind, gerade auch als Sektenbeauftragter, da kommt man ja nicht drum rum. Also ich fasse soweit zusammen, die Aussagen unseres Herrn Jesus sind radikal. Das heißt, sie gehen an die Radix, lateinisch Radix, die Wurzel. Ja, sie sind Wurzel bezogen, auf die Wurzel des Herzens, auf die Wurzel der Sünde bezogen. Die Wurzel des Mordens wird aufgedeckt und verurteilt. Und der Herr Jesus sagt, keiner ist unschuldig, wir alle sind Mörder nach Gottes heiligem Maßstab. Und der Weg führt deshalb von der Bergpredigt zur Passion, vom Berg der Seligpreisungen zum Hügel Golgatha. Und wir, wie gehen wir mit unseren Gedanken um, mit unseren Empfindungen und Worten? Ist es uns bewusst, dass ein böses Wort eine gefährliche Waffe sein kann? Beleidigungen und Spott haben schon Kriege ausgelöst. Wir lesen hierzu Jakobus 3, Vers 2 bis 6. Jakobus 3, Vers 2 bis 6. Wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch im Wort nicht fehlet, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, dass sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib. Sie setzt des Lebens Kreis in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet. Eine deutliche Warnung, dass wir die Zunge im Zaum halten sollen mit Gottes Hilfe. Wir wollen den Herrn bitten, dass er unsere Herzen, Gedanken, Empfindungen und Worte reinigt und uns vor dem Fall bewahrt und beim Aufstehen hilft. Nun kommen wir zu Vers 23 bis 26, der positive Weg zur Versöhnung. Hier geht es jetzt um das Positive. Ja. Auch hier geht es um das Herz, nicht um äußere Handlungen. Der Herr sagt ja, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst dort eingedenk, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe, geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. In Hosea 6, Vers 6 lesen wir, Gott spricht, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Worum geht es? Geht es darum, dass wir Opferhandlungen vollziehen, äußere Rituale, oder dass unser Leben in Ordnung ist, dass unsere Beziehung zu Gott, dem Herrn stimmt und zum Bruder und zur Schwester? Natürlich geht es in erster Linie darum, dass unser Leben vor Gott in Ordnung kommt und dass wir versöhnungsbereit sind. Wozu dienten denn die Opfer im Alten Bund? Sie dienten dazu, Gott Dank zu bringen für seine Güte, für seine Durchhilfe, auch für Heilung und all diese Dinge. Sie dienten zur Sühnung von Schuld, ganz zentral, vor allem auch am großen Versöhnungstag, wo der Sündenbock in die Wüste hinausgeschickt wurde, um nun symbolisch die Schuld des Volkes wegzutragen. Der wirkliche Sündenbock allerdings war dann erst Jesus Christus. Er hat das dann erfüllt durch seine Kraft, auch für die Menschen des Alten Bundes, die an Gott und seine Vergebung geglaubt haben. Und weitere Bedeutung der Opfer und die zentrale Bedeutung ist die Wiederherstellung der zerstörten Gemeinschaft mit Gott. Praktisch auch durch die Beseitigung der Sünde, durch die Sühnung der Schuld, Gemeinschaft mit Gott wieder zu ermöglichen. Wie aber kann man ruhigen Gewissens opfern, wenn die Gemeinschaft mit dem Nächsten zerstört ist und zerstört bleibt? Das ist Heuchelei, und dagegen spricht sich das Wort Gottes aus. So auch in 1. Johannes 4. 1. Johannesbrief 4, Kapitel 4, Vers 19 bis 21. Da sagt, Moment, ich habe jetzt, ja, richtig. Vers 19 bis 21. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, auch hier wieder der Bruder, ja, hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also Gott ist ja unsichtbar, und es ist, denke ich, viel schwerer, jemand Unsichtbares zu lieben, als jemand Sichtbares. Ja? Wir sind auch froh, dass unsere Frau sichtbar ist, ja? Dass diese Liebe auch ganz konkret erfahrbar ist und austauschbar. Aber bei Gott unsichtbar, manchmal kann das auch einfacher sein, ja? Weil man damit nicht in Konflikt kommt mit jemandem Unsichtbarem, der für uns unsere Augen hier noch nicht sichtbar ist. Aber das ist eben Heuchelei. Wir sollen gerade den Bruder, der sichtbar ist, lieben, sonst werden wir zu Heuchlern und können viel von Gottes Liebe reden und es hat keine Realität. Ich weiß, wie schwer das ist, liebe Geschwister. Mit Menschen umzugehen ist viel schwieriger als mit Gott in gewisser Weise, ja. Weil da auch viel Versagen und Schuld ist, bei jedem, auch bei dem, mit dem wir vielleicht noch im Streit und Clinch leben. Ich werde darauf noch eingehen. Gott überfordert uns auch nicht. Ich möchte es gleich noch ausführen. Aber wir sollen also nicht nur sagen, wir lieben Gott, sondern wir sollen auch den Bruder, die Schwester lieben im christlichen Sinne. Auch hier geht es wieder um den Bruder vorrangig. Und sicherlich auch die Liebe zu Menschen, dass wir nicht sie mit Hass überziehen, auch generell. Aber bei dem Bruder, da fängt es an. Nun aber steht hier noch etwas, was wirklich wie eine Überforderung aussehen kann. Ich soll nicht erst dann hingehen, wenn ich etwas habe gegen den Bruder, sondern wenn ich den Eindruck habe und es mir vor dem Opfer einfällt, dass er etwas gegen mich hat. Ja, wie kann ich denn wissen, wer etwas gegen mich hat? Ich kann das gar nicht wissen von allen Menschen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die etwas gegen mich haben. Bin ich ziemlich sicher. Ich habe auch viel geschrieben und manche Kritik, auch an Sekten und so weiter. Da gibt es viele Menschen, aber ich kann nicht um jeden Einzelnen wissen. Aber wenn mir Gott jemand aufs Herz legt, bevor ich eine Gabe zum Altar bringe, dann sollte ich das bereinigen. Wenn uns der Herr das aufs Herz legt und deutlich macht, ganz konkret diese Person, da müsste ich jetzt etwas klären. Zwei Fragen dazu auch wieder. Was soll ich denn tun, wenn der Bruder oder die Schwester die Versöhnung nicht will, nicht annehmen will, nichts davon wissen will? Und die zweite Frage, wie sieht das heute praktisch aus, wo wir doch keine Tempelopfer mehr bringen? Nun zum Ersten, wenn der Bruder die Versöhnung nicht will, was tue ich dann? Hierzu gibt es auch eine ganz klare biblische Regel in Römer 12, Vers 18. Römerbrief 12, Vers 18. Und wir sehen, die Heilige Schrift legt sich selber aus. Wir müssen nur uns hier auskennen und viel studieren drin und uns leiten lassen vom Geist Gottes. Da steht, ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Soweit es an euch liegt. Wir sollen den ersten Schritt tun. Wir sollen das von uns aus Mögliche tun, auf den Bruder, die Schwester zuzugehen. Was der andere dann tut, das liegt in Gottes Hand und auch in der Verantwortung des Betreffenden. Darauf haben wir dann keinen Einfluss mehr. Ich habe das auch im Leben mehrfach praktiziert. In einzelnen Fällen hat auch der andere dann versöhnungsbereit reagiert, in anderen Fällen leider nicht. Aber darauf habe ich dann keinen Einfluss mehr. Versteht ihr? Wir können den anderen nicht zwingen, dass er sich mit uns versöhnen muss. Das erwartet Gott auch nicht. Aber wir sollen zeigen, wir sind versöhnungsbereit. Zum Zweiten, wie sieht das heute praktisch aus, wo wir keine Tempelopfer mehr bringen? Nun, heute ist vergleichbar damit, so denke ich, das Mahl des Herrn. Ja? Auch da kommen wir praktisch zum Herrn. Und das Mahl des Herrn oder auch Abendmahl, wie man es bezeichnet, ist ja eine Erinnerung an das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und es ist gut, wenn wir auch hier, wenn uns einfällt, da ist was noch nicht bereinigt, erst versuchen, die Verhältnisse zu klären und dann das Mahl empfangen. Dass wir gläubig mit gereinigtem Gewissen zum Mahl des Herrn gehen. Wie schon gesagt, wir sollen tun, so viel an uns liegt. Und bei bleibender Unversöhnlichkeit von Seiten des anderen dürfen wir trotzdem zum Mahl des Herrn gehen, ist meine Erkenntnis. Oder ist es nicht so richtig? Ich habe ja gesagt, so viel an uns liegt. Wenn der andere partout nicht will, das ist dann seine Schuld vor Gott, nicht mehr meine Schuld. Und dann darf ich zum Mahl des Herrn gehen. Nun, Vers 25 noch abschließend. Luther übersetzt, sei willfährig deinem Widersacher. Das trifft es nicht ganz. Man kann vielleicht etwas besser sagen, sei wohlgesinnt deinem Widersacher. Bald, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht überantwortet dem Richter, der Richter dem Diener und du in den Kerker geworfen wirst. Nun, hier geht es, der Herr Jesus gebraucht hier ein Bild für eine Aussage, die noch tiefer geht. Ich werde das noch ausführen, aber zunächst geht es hier um den Prozessgegner. Es gibt ja auch heute leider viele Prozesse, leider auch zwischen Christen oder die sich so nennen. Wie schnell ist man hier bei juristischer Beratung und so geht es ja nicht, da muss ich jetzt zum Anwalt gehen und all diese Denkweisen sind auch bei Christen heute leider nicht mehr selten. Nicht mehr selten. Was sagt uns denn hier die Heilige Schrift grundlegend? Ich habe manchmal den Eindruck, das ist überhaupt nicht mehr bekannt, was hier in Römer 6, Vers 1 bis 8 steht. Wie darf jemand unter euch, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Also praktisch innergemeindlich. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über die zeitlichen Güter? Ihr aber, wenn ihr über zeitlichen Gütern rechtet, so nehmt ihr solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern, also weltliche Gerichte. Euch zur Schande muss ich das sagen, ist so gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder, sondern ein Bruder rechtet mit dem anderen dazu vor den Ungläubigen. Welches Urteil will man denn bei den Ungläubigen erwarten, in geistlichen Fragen? Gar kein biblisches Urteil. Es ist ja schon ein Mangel an euch, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen tut ihr Unrecht und übervorteilt und das an Brüdern. Das ist doch ein deutliches Wort. Wir sollen also, irgendwelche Konflikte sind, auch gerade in der Gemeinde, das innergemeindlich klären, sagt uns das Wort Gottes. Nicht vor weltliche Gerichte ziehen. Ich habe auch schon mal gedacht, muss ich mich jetzt juristisch wehren gegen Verleumdungen, eine Verleumdungsklage machen? Der Herr hat mir gezeigt, nein, du sollst es nicht tun. Überlass das mir, hat mir der Herr gesagt, und so habe ich es dann auch gemacht. Und auch jetzt wieder, ich bin überzeugt, der Herr wird für uns streiten und wir werden stille sein. Und so wollen wir das auch immer wieder dem Herrn hinlegen, auch wenn uns Dinge widerfahren, wo wir denken, vor Gericht zu ziehen, prüft das wirklich vor dem Herrn, bevor ihr so etwas tut. Der Herr Jesus sagt also, wir sollen wohlgesinnt dem Widersacher sein. Versuchen, Versöhnung auch hier zu finden. Und lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Denn wer hier Erfahrungen hat, bei Prozessen vor weltlichen Gerichten, ich sage es mal etwas vorsichtig oder ungeschützt auch, geht es oft sehr ungerecht zu. Da werden Lügen und Halbwahrheiten sogar mit eidesstattlicher Versicherung aufgetischt. Ja. Da kann alles behauptet werden, nur wenn eidesstattliche Versicherung darüber steht. Wie wird hier der Eid missbraucht? Wir werden darauf noch zurückkommen bei der Bergpredigt. Und sehr oft wird dann ein Vergleich gesucht. Da geht es dann gar nicht mehr um die Wahrheit. Wer ist schuldig, wer nicht? Es wird einfach versucht, ein Vergleich. Das ist vielleicht sogar ein bisschen Richtung biblisch, Versöhnung gedacht. Aber der Wahrheit entspricht es eben auch nicht. Besser ist es schon, die Sache zu klären, der Wahrheit zum Recht zu verhelfen, aber auch immer die Versöhnungsbereitschaft zu zeigen. Der Herr Jesus redet sicherlich nicht der Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Das Wort, das möchte Gott nicht. Kein Unrecht. Aber der Barmherzigkeit und Versöhnungsbereitschaft. räumt er den obersten Platz ein. Also es soll nicht Unrecht geschehen, aber lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, lieber Barmherzigkeit erweisen als endlos sich streiten und dann noch womöglich vor weltlichen Gerichten. Es ist immer besser, eine außergerichtliche Lösung zu suchen, als dass man als Christ Prozesse vor weltlichen Gerichten führt. Der Herr Jesus selber hat sich vor dem weltlichen Gericht nicht gerechtfertigt. Er schwieg. Er hat nur dem Pilatus ein paar geistliche Wahrheiten gesagt, aber er hat sich selber nicht verteidigt. Oder täusche ich mich jetzt? Nein, er hat es nicht getan. Er hat geschwiegen und Pilatus hat sich gewundert. Ja. Doch dieser Vers 25 hat noch eine weitergehende, tiefere Bedeutung. Und zwar will dieses Wort uns sagen, wenn wir nicht zur Versöhnung mit unserem Nächsten bereit sind, dann wird die volle Härte des göttlichen Gerichtes über uns ergehen. Es geht hier um das göttliche Gericht. Ich wiederhole, wenn wir nicht zur Versöhnung mit unserem Nächsten bereit sind, dann wird die volle Härte des göttlichen Gerichtes über uns ergehen. Der Quadrans, der hier beschrieben ist, der letzte Quadrans oder Heller im Deutschen wird es übersetzt, der muss bezahlt werden. Und das war die kleinste römische Münze. Die Römer haben also gerade bei den Juden das herausgepresst in der damaligen Zeit. Das war ein eindrückliches Bild. Ja? Den letzten Quadrans, die letzte Münze werden sie auch aus euch herauspressen. Und hier ist jetzt ein Vergleich. Der Richter ist Gott, die Gerichtsdiener sind die Engel, das Gefängnis ist die ewige Verdammnis in diesem Bildwort. Wenn ihr nicht zur Versöhnung bereit seid, dann wird euch die volle Härte des göttlichen Gerichtes treffen. Gott wird den letzten Quadrans bei euch fordern, indem er euch in die Verdammnis bringt, wenn ihr nicht zur Versöhnung bereit seid. Versteht ihr den Vergleich? Und das steht auch in Matthäus 6, Vers 14. Wir werden das noch auslegen, so der Herr will und wir leben. Direkt nach dem Vaterunser. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Das trifft mich jedes Mal wie ein Schlag, wenn ich das lese. Ja? Und es ist ein Appell, seid vergebungsbereit. Seid vergebungsbereit. Nicht nur, damit wir selber Vergebung erlangen, sondern einfach aus der Liebe Christi heraus. Es soll auch hier jetzt nicht der Egoismus im Vordergrund stehen. Sondern dass wir wirklich mit dieser Liebe des Herrn erfüllt werden, dem anderen so zu vergeben, wie Gott uns vergeben möchte und auch am Kreuz vergeben hat für alle, die zu ihm kommen. Gott will, dass wir dem anderen vergeben, dann wird auch er uns vergeben. Glückselig sind die Friedensstifter, haben wir gehört. Und ich stelle jetzt abschließend noch die wenigen Fragen an uns. Sind wir zur Versöhnung bereit? Auch heute? Gibt es jemanden, auf den wir mit vergebendem Herzen und ausgestreckter Hand zugehen sollten? Jeder prüfe sich selbst und handle. Amen. Lasst uns beten und aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir haben jetzt ja Schweres gehört, Herr. Und ich denke, jeder von uns ist bewegt von diesen Worten, die du uns hier überliefert hast, Herr, durch deine Boten. Herr, fang du bei mir an und bei jedem von uns, dass wir sehen, wo wir Versöhnung suchen müssten mit Brüdern und Schwestern. Herr, hilf du und vergib auch mir mein Versagen, wo ich in Worten, Gedanken und Taten schuldig geworden bin. Herr, reinige auch mein Herz und hilf jedem von uns, dir ähnlicher zu werden. Amen.